Damit ist alles gesagt, ohne dass ihr irgendein Wort gesagt habt. Vielen, vielen Dank. Das ist ein sehr eindrückliches Stück, das im Grunde genommen alles nochmal zusammenfasst, was wir in den vergangenen Tagen hier bereits gesprochen haben. Das zusammenfasst, was uns die Bibel mitzuteilen hat über das Verhältnis zu Gott. Diese wunderbare Harmonie zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf, die zerstört worden ist durch die Sünde. Und die Wiederherstellung am Ende, das Opfer, diesen Kampf und das Opfer, das Jesus für uns gebracht hat. Also vielen, vielen Dank. Also mit ganzem Körpereinsatz habt ihr uns hier das Evangelium nonverbal weitergegeben. Ich gehe manchmal mit einem offenen Rucksack durch die Gegend. Der Grund dafür ist, dass der Reißverschluss an einer bestimmten Stelle klemmt und freundliche Bekannte machen mich dann darauf aufmerksam, dein Rucksack steht offen. Und manchmal antworte ich und sage, das, was da drin ist, kann mir gestohlen bleiben. Also meine Bibel zum Beispiel und Predigtunterlagen oder so. Nicht, dass mir das gleichgültig wäre, aber wer weiß, wer durch so ein Diebesgut gesegnet werden könnte, oder? Also in Polen wäre das eine ganz neue Missionsstrategie. Ein Rucksack voller Bibeln offen gelassen, der Rest erledigt sich von selbst. Nun, diese Redewendung, etwas oder jemand kann mir gestohlen bleiben, heißt ja eigentlich, etwas oder jemand ist mir egal. Irgendjemand ist für mich gestorben, kann mir gestohlen bleiben. Also mein Bruder kann mir gestohlen bleiben oder mein Lehrer kann mir gestohlen bleiben oder mein Chef oder so. Jesus ist ja sehr bemüht, seinen Nachfolgern, seinen Jüngern, seinen Schülern beizubringen, die Menschen mit anderen Augen zu sehen. Nicht wie wir das oft tun, abwertend. Wir können ja mit Blicken tatsächlich töten. Also nonverbal sind wir ja alle ganz gut drauf. Aber Jesus fordert seine Nachfolger dazu auf, zu lieben. So wie er Menschen hingebungsvoll liebt, so sollen wir auch einander lieben. Wie sähe es in dieser Welt aus, wenn das größte Gebot, Gott und den Nächsten zu lieben, umgesetzt würde? Das wäre ja schon der Himmel auf Erden. Aber so viel Einfühlungsvermögen bringen wir oft nicht auf und gerade solchen gegenüber, die sich irgendwo verrannt haben, die anders sind als wir meinen ja oft ein bisschen besser zu sein, manchmal reden wir deshalb schlecht über andere, weil wir selber dann in einem besseren Licht dastehen und dann reden wir schlecht übereinander. Und weil gerade solche, die sich von Jesus verstanden gefühlt haben, angenommen wussten, deshalb umlagerten Jesus häufig Leute mit üblem Ruf, also Sünder, Zöllner und so, haben wir dieser Tage schon von gesprochen, dass das oft die am Rande der Gesellschaft Stehenden waren, die gerne zu Jesus kamen, weil sie wussten, das ist einer, der uns annimmt, so wie wir sind und von dem wir lernen können und bei dem wir Veränderung, wirklich durchgreifende, bleibende, nachhaltige Veränderung erfahren können. Nun einmal steht eine Gruppe von religiösen Oberhäuptern am Rande des Geschehens, wo Jesus wieder einmal aufgetreten war, und sie zerreißen sich die Mäuler. Der nimmt Sünde auf. Habt ihr das gesehen? Das ist doch unglaublich, mit welchem Gesindel der sich abgibt. Und dann isst er auch noch mit ihnen. Das Essen damals vielleicht noch mehr als heute war Ausdruck einer intensiven Gemeinschaft. Man lud nicht einfach jeden zum Essen ein. Und besonders, wenn man so ein bisschen besser gestellt war, hat man sich nicht mit diesen Sündern abgegeben. Und diese abfällige Bemerkung, wie wir sie hier in Lukas 15 am Anfang finden, er lässt das Gesindel zu, sich isst sogar mit ihnen, diese Bemerkung nimmt Jesus zum Anlass, eine dreiteilige Serie eindrücklicher Geschichten zu erzählen. Da war jemand, der 100 Schafe hatte, sagt Jesus, und eins von diesen Schafen hatte sich verirrt. Da lässt er die 99 anderen weiter grasen und geht dem Verlorenen so lange nach, bis dass er es findet. Und dann stellt er die Frage an seine Zuhörer, die ein bisschen vertraut waren mit Landwirtschaft und Viehzucht und so: Würdet ihr es nicht genauso machen? Wer von euch, der also so eine ansehnliche Herde hat, aber auch eine überschaubare Herde, wo es sehr wohl auffällt, wenn einer dieser wolligen Freunde nicht mehr mit dabei ist, wer würde sich denn von euch nicht aufmachen und würde suchen? Und wenn er es dann gefunden hat, dann, so erzählt Jesus weiter, dann trägt er es mit Freuden auf seinen Schultern nach Hause und dann ruft er seine Freunde und seine Nachbarn zusammen und er sagt: Mein Schaf ist wieder da, freut euch mit mir, lasst uns ein Fest feiern. Und dann überträgt Jesus diese Geschichte auf verlorene Sünder, auf solche, die in ähnliche Situationen geraten sind, wie wir das hier dargestellt bekommen haben, wo Menschen eben sagen: Wie kann man nur? Wie kann man sich auf so eine Gesellschaft einlassen? Wie kann man so ein Zeug zu sich nehmen, wo man doch weiß, dass das zerstörerisch wirkt und so? Jesus hat genau dieses Erbarmen, dieses Mitleid, wie, ich weiß gar nicht, wie du heißt, Tim, uns das hier so im Namen von Jesus dargestellt hat. Nun, die Zuschauer oder Zuhörer von Jesus, sie gucken ihn an und dem einen oder anderen wird aufgegangen sein, was gemeint ist. Also vorhin hat der Siegfried Schnabel auch gesagt: Schauen Sie erstmal genau hin und Sie werden schon merken und so. Manche haben es noch nicht gemerkt und deswegen, nach einer kurzen Pause, fährt Jesus fort und erzählt von einer Frau, die 10 Drachmen hat, also so eine Münze zur damaligen Zeit, und eine davon verliert. Also ganz ähnlicher Einstieg wie in die erste Geschichte. Und dann zündet diese Frau eine Lampe an, fegt das Haus aus, sucht in allen Ecken, bis dass sie wiederfindet. Würdet ihr das nicht auch so machen, fragt Jesus? Wer von euch, der weiß, es waren 10 und merkt, es ist eine, wer wird denn nicht jeden, was weiß ich, da rumsteht, rumdrehen und gucken, wo diese Münze liegt? Hatten die Leute jetzt verstanden, was er damit ausdrücken wollte? Und sicherheitshalber schließt Jesus noch eine dritte Erzählung an, und zwar die Geschichte vom schwarzen Schaf einer Familie, einem unverschämten und abenteuerlustigen Sohn, der mit dem Geld seines Vaters die Welt erobern will. Das ist die einzig überlieferte Situation, in der Jesus wie so mit einem Schnellfeuersystem 3 Gleichnisse direkt hintereinander erzählt, die im Grunde genommen alle denselben Inhalt haben. Ich habe den Eindruck, dass Jesus an diesem Tag derart empört darüber gewesen ist, wie Menschen über andere abfällig reden und ja auch denken können. Vom Reden oder vom Denken bis zum Reden ist ja immer noch ein gewisser Weg. Wir denken oft genug schlecht und dann behalten wir es aber doch noch für uns. Aber wenn man es dann schon mal ausspricht, dann muss also das, was im Herzen da an Groll und an Verachtung losgetreten worden ist, schon ganz schön weit gekommen sein. Also diese Denkweise dieser Pharisäer und Schriftgelehrten, die Denkweise darüber, wer nun für Gott wichtig ist und wer nicht. Darum stellt er die Liebe Gottes, die absolut unüberbietbar große Liebe Gottes zu verlorenen Menschen anhand dieser 1, 2, 3 Geschichten ein für alle Mal klar. Nun, wenn Menschen für Gott einen derart enormen Wert haben, dass er so viel für sie investiert, wie wir es im letzten Teil hier eben gesehen haben, warum gibt er dann nicht von vornherein besser auf seine Leute Acht? Also warum lässt das eigentlich so weit kommen? Warum kann denn ein Schaf aus der Herde verloren gehen? Hat er da vorher nicht richtig aufgepasst, der Hirte? Wie können Menschen verloren gehen? Nun, was den jungen Ausreißer aus dem 3. Gleichnis in seine verhängnisvolle Lage gebracht hat, das ist sein Freiheitsdrang. Und deswegen überschreibe ich diesen Abend mit dem Stichwort Freiheit. Wer gehen will, den lässt Gott gehen. Das ist kurz gesagt die Antwort auf die Frage, wie konnte es denn so weit kommen? Und wenn einer meint, ich will unabhängig sein, muss er manchmal gewisse Erfahrungen, schlechte Erfahrungen machen, um dann das Defizit überhaupt erstmal so zu empfinden. Nun, ich möchte uns heute Abend wieder aus dem Lukas-Evangelium einen Text vorlesen. Gestern waren wir im 14., heute sind wir im 15. Kapitel des Lukas-Evangeliums und ich lese uns von Vers 11 ab. Zunächst einmal die ersten beiden Gleichnisse vom Schaf und der Münze und dann heißt es in Vers 11, Jesus erzählte weiter. Die dritte Geschichte. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte, Vater, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Nach ein paar Tagen machte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil zu Geld und zog weit weg in die Fremde. Dort lebte er in Saus und Braus und verjubelte alles. Als er nichts mehr hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Da ging es ihm schlecht. Er hängte sich an einen Bürger des Landes, der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er war so hungrig, dass er auch mit dem Schweinefutter zufrieden gewesen wäre, aber er bekam nichts davon. Endlich ging er in sich und sagte, mein Vater hat so viele Arbeiter, die bekommen alle mehr, als sie essen können. Ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Nimm mich als einen deiner Arbeiter in Dienst. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Er war noch ein gutes Stück vom Hause entfernt. Da sah ihn schon sein Vater kommen und das Mitleid ergriff ihn. Und er lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und überhäufte ihn mit Küssen. Vater, sagte der Sohn, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Aber der Vater rief seinen Dienern zu, holt schnell das beste Kleid für ihn, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Schuhe, holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen, denn mein Sohn hier war tot. Jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Welch eine eindrückliche Geschichte. Nichts gegen das Stück, was ihr gerade hier vorgespielt habt, aber das übertrifft es noch ein bisschen, weil auch Worte dabei sind. Die Blinden hatten jetzt auch nicht so viel von dem, was ihr dargestellt habt. Aber im Grunde genommen ist es ja genau das, diese unglaubliche Liebe des Vaters mit großem Einsatz, mit großer Sehnsucht seines Herzens nach den Menschen nimmt er den Verlorenen wieder auf. Jetzt weiß ich natürlich, dass das Wort Vater nicht für jeden mit einer positiven Verknüpfung, Assoziation verbunden ist. Also das ist ja in menschlichen Beziehungen nicht immer so, wie wir das hier in der Geschichte dargestellt gefunden haben. Und es ist erstaunlich, was Wörter so zustande bringen können. Da hörst du ein bestimmtes Wort und zack, hast du so ein Bild vor Augen. Da machen Gefühle mobil, Gedanken gehen auf Wanderschaft. So ein einziges Wort wie Vater kann so einen ganzen Schnellzug an Assoziationen losfahren lassen. Väter und Söhne, das ist nicht immer so ein ganz einfaches Verhältnis. Wenn Männer über ihre Beziehung zu ihrem Vater reden, dann fällt vielen eher Ablehnung als Zuneigung ein. Vielen fällt eher so ein Familienernährer als ein verständnisvolles Gegenüber ein. Nur 10% der Männer, so ein Familienpsychologe und Therapeut, haben ein gutes und ein gesundes Verhältnis zu ihrem Vater. Nur 10%. Da merken wir schon alleine an dieser Zahl, wie krank unsere Welt ist, wie sehr unsere Beziehungen gestört sind. Nur 10%. 90%, denen sich die Haare aufstellen, wenn sie an ihren Vater denken und oftmals ist da Funkstille. Ich habe von manchen erwachsenen Kindern gehört, deren Eltern mittlerweile alt geworden sind und die haben jahrelang nichts miteinander zu tun gehabt. Und noch schlimmer, dass manch ein Sohn überhaupt gar nicht weiß, wer sein Vater überhaupt ist. Nun, in dieser Geschichte, die Jesus erzählt, ist das alles gar nicht das Problem. Der Vater ist hier nicht nur Erzeuger seiner Söhne, nicht nur Erzieher seiner Söhne, nicht etwa der Erzfeind seiner Söhne, sondern ganz im Gegenteil, er verkörpert geradezu Zuwendung und Verständnis und wirklich aufrichtige Liebe, wie sie von einem Vater kommen soll. Und trotz seines Unternehmens hat er Zeit, was mit ihnen zu unternehmen. Er legt also Wert auf eine intakte Beziehung zu seinen Jungs. Hab bei so einem Einsatz einen sehr engagierten Mitarbeiter kennengelernt, der, es war nicht so ein Zelteinsatz, sondern wir haben ja von der Barmer Zeltmission einige Busse. Das war also im Allgäu eine nicht so große Gemeinde und da war jeder Mitarbeiter gefragt. Wir hatten also so einen Bus in der Innenstadt und wir haben Leute eingeladen zum Gespräch und wir waren von morgens bis abends waren wir beschäftigt, dafür für Getränke zu sorgen, aber auch Gespräche zu führen und manche Leute brauchen wirklich sehr viel Seelsorge und ein offenes Ohr, weil so viel an Elend auch auf der Straße anzutreffen ist. Und an einem Tag, das war Willi, der das Ganze da im Allgäu so organisiert hatte, war so der Kopf des Teams, eines Tages hat er gesagt, ich bin morgen übrigens nicht da. Und alle waren ein bisschen erstaunt, gell, weil also erstens hat der wochenlang vorher von nichts anderem als diesem Einsatz gesprochen und hat alle immer motiviert und so. Und dann sagt er, ich bin morgen nicht da. Da muss er einen guten Grund haben. Da haben wir gefragt, was ist? Ich gehe morgen mit meinem Sohn angeln. Und als sein Sohn das erfahren hatte, der war 15, 16, hat auch gesagt, Papa, es ist doch Buseinsatz gerade. Hat er gesagt, du bist mir wichtiger als dieser Buseinsatz. Das ist ein Vater, der die Prioritäten richtig setzt, der weiß, dass es intensive, gute Zeiten geben muss. Beim Angeln redet man normalerweise gar nicht so viel miteinander, aber man ist zusammen und man erlebt was miteinander. Und das sind wahrscheinlich die Momente, an die sich Söhne zurückerinnern, wenn sie positiv von ihrem Vater reden, die das Verhältnis tatsächlich ausgemacht haben. Nun, hier herrschte also eine so gute Beziehung und wahrscheinlich war es viel mehr, als dass die nur mal zusammen angeln gegangen sind. Und da wundert es einen ja umso mehr, dass der Jüngere auf einmal ausbricht. Er ist 18 und im besten Grübelalter und da denkt er sich so, wenn ich von der Freiheit immer nur träume, da brauche ich mich nicht zu wundern, wenn ich sie eines Tages verschlafe. Und hier muss sich irgendwas ändern und ich will mal raus. Vielleicht stinkt ihm die Arbeit auf dem Bauernhof, immer nur malochen. Das kann man doch bestimmt auch irgendwie einfacher haben. Dann nimmt er einen Schluck Feigenschnaps und allen Mut zusammen. Vater, sagt er, ich will mein eigener Herr sein und dazu brauche ich dein Geld. Dass da irgendwas nicht stimmt in der Aussage, das hätte er eigentlich selber raushören müssen, oder? Mein eigener Herr sein und brauche dein Geld. Steh mir nicht im Weg, das Erbe steht mir zu, du hast doch genug, also hab dich nicht so. Also irgendwie brutal, würde ich sagen. Wie kann man zu Lebzeiten den Vater auf sein Erbe ansprechen und sogar mehr dieses Erbe fordern? Es dauert dem jungen Herrn offensichtlich zu lange, bis dass der Alte tot ist. Und so sagt er, also im Land meiner Träume, in den vielen Bars, da kann ich Bares gebrauchen, dass er das Land barfuß verlassen würde, das ist ihm zu diesem Zeitpunkt noch nicht bewusst. Ich glaube, dass vielen nicht klar ist, dass derjenige, der mit Gib mir beginnt, am Ende Vergib mir sagen muss. So, jetzt versetzen Sie sich mal in Ihre Teenagerzeit oder versetzt ihr euch in eure und stellt euch euren Vater vor, dem ihr gerade mit so einer Dreistigkeit gegenübergetreten seid. Gell? Die Venen am Hals so dick wie dein Oberarm, mit Schaum vor dem Mund erklärt er dir, dass du die nächsten 5 Jahre Hausarrest hast und so. Gell? Also jeder menschliche Vater würde doch unter die Decke gehen, wenn der Sohn mit so einer Unverschämtheit kommt. Erwartest du doch, dass das einen Riesenkrach nach sich zieht. Aber nicht so der Vater, von dem Jesus erzählt. Der macht nicht auf Krawall, sondern er macht, was der Junge sagt. Da geht er tatsächlich spontan zum Geldschrank, holt die Bündel raus und zählt dem Sohn die Scheine, das Erbe einzeln auf den Tisch und zahlt ihn aus, so wie er das gefordert hat. Naja, so einen Vater wünscht man sich, oder? Du sagst was und er macht's. Also meine Töchter haben nicht so einen Vater. Alles, was die wollen, sage ich nicht Ja dazu. Und der himmlische Vater tut das auch nicht bei unseren Bitten. Aber in diesem Falle hier staunt man. So einen Vater wünscht man sich. Für Millionen von Christen ist dieser Wunsch ja längst in Erfüllung gegangen. Gott ist unser Vater. Das ist ja kein Geheimnis, dass sich Gott hinter diesem Bild hier verbirgt. Gott ist unser Vater. Das sagt die Bibel an einer Reihe von Stellen. Zum Beispiel, wer in der Kirche das Vater unser aufsagt, wendet sich an den Vater im Himmel. Im 6. Kapitel hier des Lukas-Evangelium heißt es, ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Welch eine Ehre, dass wir sagen können, Gott ist unser Vater. Und da können wir mal alle unsere negativen Bilder eines Vaters vergessen. Gott ist ein absolut guter und vollkommener Vater. Ein Vater, der uns durch und durch liebt. Und wer Jesus in seinem Herzen hat, der hat das Recht, Gott seinen Vater zu nennen. So steht es im Johannesevangelium ganz am Anfang, im 1. Kapitel. So viele ihn, Jesus, aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Ich habe einen Vater im Himmel, der diese wunderbare Welt erschaffen hat. Und wenn ich manchmal so mit Freunden unterwegs bin, wir sind in der Natur irgendwo draußen und man staunt, jetzt ist ja immer noch Frühling, über die wunderbaren Blüten und so, kann ich sagen, hat mein Vater gemacht. Vater, der Vater im Himmel ist wunderbar und er ist mein Vater. Im Römerbrief steht im 10. Kapitel, er lässt alle an seinem Reichtum Anteil haben, alle, die ihn anrufen. Also es ist nicht nur ein lieber Vater und ein fähiger Vater, sondern es ist ein unglaublich reicher Vater, lässt alle an seinem Reichtum Anteil haben, die ihn anrufen, oder eine andere Übersetzung, reich gegenüber allen, die ihn anrufen, zu ihm beten. So, jetzt die Frage an dich, willst du ihn anrufen oder willst du ihn lediglich anpumpen, so wie der Kerl hier in der Geschichte? Also hast du Umgang mit diesem Vater? Bist du dir bewusst, dass es da einen Gott gibt, der mit einer solchen Leidenschaft, wie wir es gesehen haben, Menschen liebt, alles dafür getan hat, dass wir in die Beziehung zu Gott zurückkommen können, oder lässt dich das relativ kalt? Alle, die ihn anrufen, heißt, dass wir mit ihm reden. Und dass wir mit ihm rechnen, dass wir ihn einbeziehen in unser Denken und ganzes Leben, dass er die Nummer eins in unserem Leben ist. Aber so viele Menschen meinen, autonom zu sein und sagen, ich komme schon klar, nein, danke. Und außerdem von Gott zu reden, da kann man vielleicht den kleinen Kindern, war ja schön vorhin am Anfang hier die Bilder zu sehen, den Kindern kann man solche biblischen Geschichten erzählen, aber wisst ihr doch nicht, sagen, dass man als erwachsener, gebildeter Mann davon ausgehen kann, dass es einen Gott gibt, der noch die Welt geschaffen hat und die ganzen Wundergeschichten von Jesus. Du willst mir doch nicht zumuten, dass ich so etwas glauben soll. Nun, ich bin froh, dass ich diesen Vater kennen darf und dass dieser Vater mich verändert hat und dass sein Sohn Jesus Christus alles für mich getan hat, dass ich gerettet sein kann. Und ich habe die Gewissheit, Heilsgewissheit, die Sicherheit, die Garantie zugesprochen in seinem vollkommenen Wort, dass ich zu ihm gehöre. Und das ist der größte Schatz, der größte Reichtum meines Lebens. Das ist jetzt natürlich so der Verdacht, dass Christen deswegen alle ein bisschen komisch, ein bisschen abgehoben und ein bisschen weltfremd sind. Aber natürlich unterstellt man uns das manchmal, dass wir so mit dem Himmel verbunden sind, dass man hier unten nichts mehr mit uns anfangen kann. Mag auch auf den einen oder anderen zutreffen. Es kann aber auch umgekehrt sein. Man kann so sehr mit dieser Erde hier, mit der Welt verbunden sein, dass man im Himmel nichts mehr mit uns anfangen kann. Wenn wir so beschäftigt sind mit dem, was die Welt uns bietet, und das ist zum Großteil attraktiv, sonst wäre der junge Kerl hier ja nicht abgehauen, wenn das nicht seinen Reiz gehabt hätte, was ihn da gelockt hat. Da kannst du so damit beschäftigt sein, dass auf einmal Gott hinter dir irgendwo ganz blass wird. Er ist nämlich nicht ein Gott, das ist irgendwie auch gut dargestellt gewesen, der von Anfang an für klare Verhältnisse sorgt und so wie mancher menschliche Vater, du kommst sofort hierher und so, sonst gibt es da Konsequenzen, sondern er lässt das ja zunächst einmal zu, dass der Junge geht. Und was heißt zunächst einmal? Er lässt es zu. Nun, der junge Mann kassiert also bei seinem alten Herrn ab. Er geht, er reiste in ein fernes Land, heißt es dann im nächsten Vers. Dahin wird ihm sein Vater nicht folgen, auch nicht sein tugendhafter Bruder. Den werden wir morgen noch ein bisschen näher kennenlernen, ich darf Sie schon mal herzlich einladen, wiederzukommen. Er wandert also in ein Land aus, wo ihn keiner kennt, wo ihm niemand irgendwelche moralischen Vorträge hält und so. Selbst ist der Mensch, das ist seine Devise, das ist sein Traum von Freiheit, endlich mal tun und lassen können, was ich will und mal in den Tag reinleben, es mir gut gehen lassen. Mit dem Geld kann er sich die einzelnen Tage ja auch sehr schön gestalten. Er reiste in ein fernes Land. Viele heute leben in der Ferne, entfremdet von Gott, weil man die Bibel in aller Regel nicht mehr allzu gut kennt, ist auch das Wissen um die Liebe Gottes und die Großzügigkeit Gottes weitestgehend unbekannt. Also das ist für viele, sind das böhmische Dörfer. Mit den Wurzeln der christlichen Kultur setzt man sich einfach nicht mehr auseinander und so gehen immer mehr, immer weiter auf Distanz zu Gott. Er reiste in ein fernes Land. Das ist geradezu sinnbildlich für unsere Zeit. Pfeift vergnügt sein Liedchen vor sich hin. Man kann sagen, er ist flöten gegangen. Ja. Verloren halt. Aber jetzt nochmal zu dem Vater. Der steht also in der Haustür und sieht dem Sohn wortlos hinterher. Was denkt der Vater eigentlich? Und vor allem, warum sagt der Senior nichts? Da guckt er groß, wahrscheinlich auch ein bisschen entsetzt, aber er unternimmt hier rein gar nichts, um den Jungen irgendwie aufzuhalten. Er müsste doch zumindest mal eine Warnung aussprechen, überleg's dir nochmal und wir können ja, wenn dir irgendwann nicht gefällt, ein bisschen was ändern und so. Der Vater, wenn da Gott mit gemeint ist, der weiß doch schon im Voraus, dass die Sache schief gehen und der Filius auf die entsprechende Bahn geraten wird. Warum sagt er nichts? Nun, Gottes Schmerz über die verlorenen Töchter und Söhne, die jeden Tag ihr Erbe verschleudern, muss ungeheuer groß sein. Aber er hindert sie einfach nicht daran, es zu tun. Warum? Die Liebe, die Gott von uns zurück erwartet, kann nicht erzwungen werden. Das ist die Antwort. Weil Liebe nicht erzwungen werden kann. Also die großartigste Aussage der Bibel ist, dass Gott uns Menschen liebt. Welch ein Bibelwort in Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er das sogar unter Beweis gestellt hat. Man kann ja viel von Liebe reden, aber er hat es dadurch bewiesen, dass er seinen Sohn Jesus in diese Welt sandte. Auf das jeder, der an ihn glaubt und an das, was er für uns getan hat, also diese ganze Mission überschaut und das in Anspruch nimmt, dass er für uns am Kreuz gestorben ist, jeder, der an ihn und dieses Erlösungswerk von Jesus Christus glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Welch eine Liebe! Und dieser Tage haben wir den Vers gesehen, dass Jesus sagt, größere Liebe hat niemand als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Gott ist Liebe in seinem Wesen. So sagt es der erste Johannesbrief. Gott ist Liebe. Das ist eine wunderbare Tatsache. Es ist nicht so ein Despot, der also regiert, wie das manche Machthaber in dieser Welt getan haben, in der Geschichte und auch bis heute noch tun, sondern er liebt tatsächlich die ihm Anvertrauten oder die von ihm Erschaffenen durch und durch. So, das ist die großartigste Aussage der Bibel und die größte Aufforderung der Bibel ist, dass wir Menschen Gott wieder lieben sollen. Fliegen die Funken. Weißt du, viele sagen ja, Gott liebt uns doch alle. Und dann sind sie aber auch so schnell damit fertig und sagen, dann ist doch alles gut. Und dann fügen sie vielleicht noch hinzu, weil sie das auch gelernt haben, Jesus ist doch für uns alle gestorben, Punkt. Aber wenn man das nicht annimmt, wenn man nicht darauf reagiert, dann ist das ja eine völlig einseitige Sache. Vom Standesamt hat es nicht ausgereicht, dass einer Ja gesagt hat, der andere muss auch Ja sagen. Dann erst kommt eine Ehe zustande. Und deswegen sind wir aufgefordert, ihn zu lieben. Ich erinnere nochmal an das größte Gebot. Gott, den Herrn, sollst du lieben, mit ganzem Herzen, ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Nun kommt Liebe natürlich niemals unter Druck zustande. Lieb mich, sonst knallt's. Das ist kein vielversprechender Anmachspruch, gell? Kann ich niemandem empfehlen. Liebe ist immer eine Sache, die auf Freiwilligkeit beruht. So, Gott liebt dich, aber er zwingt dich nicht, ihn zurückzulieben. Und wenn du die Liebe Gottes zurückweist, dann leidet er. Aber nicht nur, weil er etwas verloren hätte, sondern er leidet auch und vor allem, weil du etwas verloren hast. Nämlich deine Heimat verloren hast, deine Wurzeln verloren hast, letztendlich deine Identität in Gott verloren hast. Gott hat dich doch mit einem bestimmten Zweck auch erschaffen. Kennt dich schon, diesmal Psalm 139, kennt dich, bevor dass du geboren worden bist. Und Gott hat einen Plan für dich und hat einen Plan mit dieser Welt. Und da sind es dennoch autonome Wesen, die dann vielfach machen, was ihnen so in den Sinn kommt und was ihnen richtig erscheint. Da leidet Gott. Nun, bei den Gaben, die Gott uns schenkt, da greifen viele mit beiden Händen zu. Den Geber aber meinen sie nicht zu brauchen. Sie lieben das Leben, aber nicht unbedingt Gott. Das ist ein großes Problem, auch in unseren Kirchen und Gemeinden. Das kann ja auch alles so mechanisch ablaufen, ohne dass du merkst, dass da wirklich noch eine Begeisterung für Gott da ist. Also selbst das kann, auch in Freikirchen, das kann so ein Betrieb sein, der läuft irgendwie. Aber wenn es uns gut geht, geistlich gesehen oder auch äußerlich gesehen, dann ist das Gottes Verdienst. Er gibt uns gute Gaben, lässt uns dieser Tage hier viel miteinander erleben, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Christen aus unterschiedlichen Denominationen und Konfessionen zusammenarbeiten. Gibt uns äußerlich gutes Essen, Bewahrung beim Sturm heute. Gute Freunde, ist das nicht ein Geschenk, dass du mit lieben Menschen auf dem Weg sein kannst? Ja, gib dir einen gut aussehenden Körper. So viele gute Gaben, die Gott uns schenkt. Das Dilemma ist, dass viele, wie der junge Mann im Gleichnis, diese Gnadengeschenke Gottes an sich reißen, wie so ein ausgezahltes Kapital, und meinen, frei darüber verfügen zu können. Also sie schöpfen wie selbstverständlich aus dem Vollen bis zur Erschöpfung. Dieser junge Mann verschleudert alles, was er hat, und als eines Tages die Sonne auf sein von vielen Wein aufgedunsenes Gesicht scheint und er in seine Schatztruhe unterm Bett greift, da fasst er auf einmal ins Leere. Papas sauer verdiente Goldmäuse haben das sinkende Schiff verlassen. Dabei waren es doch so viele. Nervös krempelt er alle Taschen um. Irgendwo muss ich doch noch was haben. Aber es ist nichts mehr da, nichts, was ihm geblieben wäre, und komischerweise auch niemand mehr, der jetzt noch zu ihm steht. Vorher ist er umgeben gewesen von Schmarotzern und Schmeichlern. Freut man sich, wenn da einer was auf der hohen Kante hat, gell? Der hat ständig einen ausgegeben und so. Da hast du viele Freunde, man kann sich ja mit Geld Freunde machen. Aber jetzt auf einmal ist keiner mehr da. Vorher haben sie ihn umschwärmt wie die Fliegen den goldenen Haufen. Nachdem er sich dann so in der Gesellschaft von lustigen Vögeln und leckeren Häschen aufgehalten hat, blickt er am Ende in ein paar rosarote Augen. Findet sich in einer Schweine-WG wieder, in der alle das gleiche Parfüm benutzen. Das ist das vorläufige und traurige Ende seiner Abenteuertour. Wer sein Leben unbekümmert führt, lebt gefährlich. Um an das erste der drei Gleichnisse zu erinnern, unbekümmerte Schafe, in dem Sinne, dass sie aus dem Kümmern oder aus dem Versorgen des Hirten weggelaufen sind, sich aus der Herde gelöst haben, die sind erledigt. Also spätestens, wenn die Sonne untergeht, wird ihnen das aufgehen. Das ist das Höchstgefährliche. Auf einmal kommen diese heulenden Hunde, die ja auch da von Polen da rüberkommen und so. Und es ist nicht die einzige Gefahr für ein Schaf, das auf sich gestellt ist. Darum lebe dein Leben bekümmert. Ich fordere dich auf, lebe dein Leben bekümmert. Sprich von Gott umsorgt. Lass ihn sich um dein Heil kümmern. Wenn du auf dich selbst gestellt bisher gelebt hast, mag das auch über eine Strecke gut gegangen sein. Natürlich kommen wir, also bis hier um Westerwald haben es die Wölfe noch nicht geschafft und du sagst, ich habe keine Angst und so. Auch sonst, du bist ein Mann oder bist eine gestandene Frau und so. Was hat man im Leben nicht auch alles schon an Krisen überstanden und so. Da sind wir auch stolz, das haben wir geschafft und so. Aber letztendlich, wenn es an das größte Problem, was wir alle haben, geht, sind wir völlig überfordert. Das ist der Tod. Und wenn du dann nicht diese Gewissheit hast, Heil in Christus, Errettung, Vergebung deiner Sünden zu haben, dann bist du verloren. Jesus ist nicht nur der gute Hirte, der hier so in der Kinderstunde auf die Kleinen aufpasst, sondern er ist auch am Ende der Richter. Am Ende der Zeit wird er dich danach beurteilen, ob du die Erlösung in Christus, das, was er am Kreuz für dich getan hat, angenommen hast oder meintest, ich komme schon klar. Ich gehe meinen Weg und es wird schon. Und er kann sicher mit mir zufrieden sein. Ich habe keine großen Verbrechen angestellt und so. Da gibt es ja ganz, ganz andere Fälle. So, was sind meine kleinen Bagatellen? Aber der Jakobusbrief, will ich mal aufmerksam machen, spricht davon, dass wenn wir eine Sünde tun, wir dem Gesetz gegenüber schuldig geworden sind. Und der Heiligkeit, der absoluten Reinheit Gottes, nicht gerecht zu sein, reicht das bereits aus. Das ist wie, stellen Sie sich eine Kette vor und diese ganzen einzelnen Kettenglieder sind alles Gebote, die haben Sie alle gehalten, aber wenn nur ein einziges. Und vielleicht ist es die Sünde, Gott nicht geliebt zu haben. Wenn das größte Gebot ist, den Herrn, deinen Gott zu lieben, dann ist die größte Sünde, Gott einen guten Mann sein zu lassen und selbstständig zu leben, ohne in seiner Fürsorge zu sein, und ein Kettenglied sich löst, dann geht das Ding auseinander. Und darum ist es Jesus so wichtig, den Leuten zu sagen, kommt. Und darum ist es der Bibel so wichtig, den Aposteln so wichtig, zu Jesus zu rufen, zu sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst euch versöhnen mit Gott. Ihr seid nicht versöhnt mit Gott. Bleibt nicht in eurer Sünde. Kehrt um, kommt heim. Lasst euch eure Sünden vergeben. Wir sind angewiesen auf diese Gnade Gottes in Jesus Christus. Schafe in der Nähe ihres Hirten sind bekümmert. Und genau deshalb sind sie so unbekümmert. Ich wünsche dir das, bekümmert zu sein von Gott und selber unbekümmert sein zu können. Nun, manch einer, der mir so seine Geschichte erzählt, kommentiert Lebensphasen, die mit der des verlorenen Sohnes vergleichbar sind, mit den Worten, hätte ich mir das doch nur gespart. Also hätte ich doch damals nur die Finger von den Drogen gelassen. Oder wäre ich doch diese oder jene Beziehung niemals eingegangen. Hätte ich doch nur. Da sind manchmal Weichenstellungen gewesen, die wir im Nachhinein tief bereuen und die eine Menge Unheil hinter sich hergezogen haben. Jetzt gibt es natürlich so vermeintliche Ratgeber, die mit klugem Kennerblick beschwichtigen und sagen, na ja, so verkehrt war das von dem jungen Mann gar nicht, mal von zu Hause abzuhauen. Man muss ja auch mal seine Erfahrungen sammeln. Also um mitreden zu können, da muss man ja auch erstmal alles mitgemacht haben. Also ist doch gut, wenn er seine Erfahrung gesammelt hat. Aber ist das wirklich so? Muss man, um mitreden zu können, erstmal alles Schlechte mitgemacht haben? Also, um einzusehen, dass Krieg schrecklich ist, muss ich da erst im Krieg gewesen sein? Nein, danke, da kann ich drauf verzichten. Oder hat irgendeiner von euch mal einen Fliegenpilz gegessen, um dann beweisen zu können, aus eigener Erfahrung sagen zu können, dass das in Lebensgefahr bringt? Das ist doch verrückt. Also so eine Aussage, man muss erstmal alles mitgemacht haben, um mitreden zu können, das ist nicht ganz durchdacht, wenn man so redet. Also manche Erfahrungen, die kann man sich gut und gerne sparen, wenn man sich warnen lässt. Und es gibt einfach Grenzen, wo die Bibel sagt, tut es nicht. Deswegen haben wir 10 Gebote. Das ist nicht die Einschränkung unserer Freiheit, sondern das ist gerade die Garantie unserer Freiheit, dass wir in diesem Rahmen sehr gut leben können, darüber hinaus in Unfreiheit, in alle möglichen Süchte und Abhängigkeiten hineingeraten. Ein Freund von mir hat auch gemeint, alles mitmachen zu müssen. War so im Anfang 20. Dann hat er so einen Freundeskreis gehabt, da haben sie gekifft und so. Und dann hat er so gedacht, also ich will, der war schon Christ. Und zwar überzeugter Christ. Gar nicht mal einer, der nur so am Rande der Gemeinde war. Er meint es wirklich ernst und er hat auch den Mut gehabt, seinen Freunden gegenüber von Jesus zu erzählen. Aber um sich ihnen so zu nähern, da hat er mitgekifft. Und dann hat er nicht nur das gemacht, er ist auch noch weitergegangen. Heute sagt er, wenn ich könnte, würde ich diese Phase aus meinem Leben, aus meiner Biografie rausschneiden. Aber er kann es nicht, weil er oft in bestimmten Situationen daran erinnert wird und runtergezogen wird. So etwas hinterlässt Spuren, ganz schlechte, negative Spuren. Wieder ein Fall, wo einer sagt, hätte ich das doch gelassen. Lebenserfahrungen sammeln, das klingt geistreich und hochgestochen gleichzeitig. Die Bibel nennt das, was der Mann hier gemacht hat, wo er reingeraten ist, schlichtweg Sünde. Das ist der viel passendere Ausdruck dafür. Als der junge Abenteurer sein Geld in Kneipen und Bordells vertan hat und schließlich als Schweinehirt gelandet ist, da sagt er jetzt nicht, ich habe alles mitgemacht, ich bin ein erfahrener Mann, sondern er sagt, ein Idiot bin ich gewesen. Das war seine Einschätzung der Situation und die Selbsterkenntnis, zu der er gekommen ist. Er kommt nicht zu seinem Vater mit stolzen Worten, sieh her, Vater, jetzt komme ich als ein gereifter Mann zu dir zurück, kriegst einen klugen Sohn, sondern er sagt demütig, ich habe gegen dich gesündigt. Er sieht müde aus, fix und fertig. Dünn ist er geworden, schmutzig noch dazu. Der Schweinestall hat seine Spuren hinterlassen. Sein ausdrucksloses Gesicht, der ist so alle, dass er nicht mal mehr Tränen hat. Die brutale Faust der Selbstüberschätzung hat ihn den Knockout versetzt. Gott hat den Menschen ursprünglich einmal nach seinem Bild erschaffen. Als sein Ebenbild schuf er ihn. Gott hat alles wunderbar gemacht und am sechsten Tag der Mensch in seinem Bild. Zweimal wird das am Anfang der Bibel betont. Aber wie sehr hat dieses Bild gelitten? Seit dem Sündenfall, wo der Mensch meinte, selbstständig, frei zu sein, Gott nicht zu brauchen. Das war das, was die Schlange am Anfang den Menschen eingeredet hat, wenn du von dieser Frucht nimmst. Also wahrscheinlich war das dieser schwarze Typ hier vorhin, das war der erste, der also schon mit der Verführung kam. Wenn du davon nimmst, wirst du sein wie Gott. Mit anderen Worten, du brauchst Gott nicht mehr, bist dein eigener Herr. Das war also der Beginn einer vermeintlichen Freiheit, die in die Sklaverei der Sünde hineingeführt hat. Seitdem ist das Bild, dieses Bild Gottes verdreckt. Wir lassen allenfalls noch etwas erahnen, dass wir eigentlich von Gott herstammen. Manches Hochzeitsfoto im Flur mit so einer Staubschicht drauf ist ja nur noch eine Erinnerung an ein anderes Paar aus einer anderen Zeit. Und die Erinnerung ist bei dem verlorenen Sohn geweckt worden, als er im Schweinestall saß, wo er zur Besinnung kam, wo er plötzlich mal sein Leben reflektiert hat und überlegt, wie ist es eigentlich so weit gekommen. Und auf einmal kommt er zu der Einsicht, die zu Hause, die bei meinem Vater angestellt sind, denen geht's ja tausendmal besser als mir. Die brauchen sich keine Sorgen machen um gutes Essen. Die kriegen mehr, wie es im Text stand, als sie überhaupt vertragen können. Und ich sitze hier und hatte die Sehnsucht tatsächlich von diesem Schweinefutter. Das waren Essensreste und das war wahrscheinlich schon angeschimmelt und faul und so. Und weil er so einen Hunger hatte, konnte er sich gerade so zurückhalten, davon zu essen, weil er sonst nichts hatte. Er erinnert sich also an sein Elternhaus. Sehen Sie, es gibt ja keine Erinnerung ohne die tatsächlichen Ereignisse, sonst wären es Träume. Und ich glaube, dass wir alle so eine Erinnerung, eine Ahnung haben von dem, wie es eigentlich sein könnte oder wie es auch mal gewesen ist. Es sind ja vielleicht manche hier, die auch behütet aufgewachsen sind und vielleicht im Kindesalter, im Teenageralter an Jesus geglaubt haben. Aber dann bist du wie dieser verlorene Sohn Schritt für Schritt deinen Weg gegangen und Gott spielte immer weniger eine Rolle in deinem Leben. Eine Erinnerung kann natürlich verzerrt sein, kann falsch sein. Eine Erinnerung an eine christliche Jugend oder so, das ist jetzt auch nicht immer das richtige Bild von Christsein. Aber das Ereignis oder die Person, worauf unser Gedächtnis zurückgreift, die gab oder die gibt es, sonst wäre es keine Erinnerung. Und wenn Menschen zur Besinnung kommen und sagen, da ist einer und ich habe ihn an verschiedenen Stationen meines Lebens schon erfahren und erlebt, ich will mich aufmachen und will zurück zu diesem gütigen Vater im Himmel, da kommt Hoffnung auf. Jetzt denkst du vielleicht, der Weg zurück ist so weit. Und die Distanz ist so groß. Ich bin schon so viele Schritte gegangen und ich gebe zu, dass es immer unangenehm ist, wenn man einen weiten Weg gegangen ist, dann einsehen zu müssen, das war alles verkehrt. Kilometer für Kilometer alles verkehrt. Und wenn man dann zurückgeht, das ist ja doch eine große Überwindung. Deswegen manche Männer so noch in der Vor-Navi-Zeit, die sind gefahren und gefahren und gefahren, obwohl die Frau die ganze Zeit schon sagt, wir sind verkehrt. Nein. Und du fährst weiter und weiter. Ja, manchmal, dann erhöhen wir manchmal noch die Geschwindigkeit und fahren noch schneller in die verkehrte Richtung. Und so geht es uns in unserem Leben auch. Dann denkst du manchmal erst recht. Weil es wäre so peinlich, das kriegt das Umfeld ja mit, wenn du plötzlich dann, jetzt spreche ich wieder geistlich, dich bekehrst. Kriegen die doch mit. Das ist ja die Einsicht, mein Leben vorher war nicht richtig. Da fehlte das Entscheidende. Und dann denkst du, hier bin ich sehr, sehr weit weg und da ist Gott. Die Distanz ist einfach so groß. Ich bin sündig und ich habe so viel gemacht, wofür ich mich auch schäme. Und Gott ist heilig. So eine riesige Distanz. Und das ist auch alles richtig. Aber jetzt lies mal. Hier in Vers 20 steht, der Vater lief ihm entgegen. Das heißt doch, dass diese große Distanz allenfalls halb so groß ist. Wenn du umkehrst, der Vater dir entgegenläuft, dann musst du also nicht die ganze Strecke von da bis nach da, sondern der Vater kommt dir entgegen, dann ist sie nur halb so groß. Und wenn ich dann noch lese, dass der Vater lief, und ich glaube nicht, dass der Sohn gelaufen ist, der hing so und immer wieder stehen geblieben, soll ich wirklich, der hat sich da immer diesen Spruch da aufgesagt, was sage ich ihm, Vater, ich bin vor dir schuldig geworden, und dann geht er wieder weiter. Ich glaube, das ist noch viel weniger als die Hälfte, Gott läuft uns entgegen. So steht es auch im Jakobusbrief, nähert euch Gott, so wird er sich euch nähern. Das ist tatsächlich, das ist jetzt nicht eine Überstrapazierung dieses Textes, wenn ich das sage, das sagt uns der Jakobus. Naht euch Gott, so wird er sich euch nahen. Mach dich auf den Weg und du wirst merken, er kommt dir entgegen und er wird dir seine ganze Liebe zeigen. Das ist kein Spießrutenlauf, wenn du da zurückkommst, sondern er hat dir diesen Spießrutenlauf abgenommen. Einen großen Teil der Peinlichkeit für einen alten Mann war das damals, peinlich zu laufen, da seinen Rock da hochzubinden und zu laufen, aber dem Vater ganz egal, was die Leute denken. Jesus war es ganz egal, was die Leute denken. Er hat sich verspotten lassen, er hat alles getan, damit du errettet werden kannst. Er kommt dir in Christus Jesus entgegen. Der Vater hat bei jeder Gelegenheit auf die Straße geschaut, wartet Tag für Tag, bis der Sohn kommt. Und er wartet Tag für Tag auf dich. Und diese Woche ist sehr gut geeignet, jetzt endlich diese Beziehung zum Vater wieder zu suchen. Er wartet darauf, dass du umkehrst. Der Junge hier damals hatte den Hof, aber nie das Herz seines Vaters verlassen. Und er möchte dich als sein Kind in seine Arme schließen. Heute Abend möchte er das tun. Und das Geschenk der Umarmung Gottes gibt es in jeder Größe, auch in deiner. Ganz egal, wer du bist und ganz egal, was gewesen ist, Gott ist dein Gott, aus dessen Hand du hervorgegangen bist, der für dich einen Plan hat und der für dich seinen Sohn Jesus hat sterben lassen und der sein Vater sein will und sich um dich kümmern möchte. Nun, dem Jungen wäre eine Anstellung als Diener lieber gewesen, da hätte er sich mit abgefunden, aber dem Vater gefällt dieser Vorschlag gar nicht. Christen sind keine Sklaven, sondern Christen sind frei. Nicht frei in dem Sinne, wie viele Freiheit definieren. Eben, ich kann tun und lassen, was ich will. Das ist so eine Definition, die viele für Freiheit gebrauchen. Was dabei rauskommt, tun und lassen können, was man will, das musste der Sohn ja leidlich erfahren. Sondern ich glaube, die richtige Definition für Freiheit ist, tun und lassen können, was Gott will. was ich will, ist nicht immer gut. Das sagt der Apostel Paulus auch. Was ich will, das tue ich gar nicht. Und was ich nicht will, das tue ich immer wieder. Unser Wille ist sehr unbeständig, berechenbar wie ein betrunkener Autofahrer. Aber der Wille Gottes, der zählt. Wir haben dieser Tage von Gehorsam gesprochen. Gott erwartet, dass wir uns in diesem von ihm vorgegebenen Rahmen bewegen, weil es für uns das Beste ist. Und zu tun und zu lassen, auch zu lassen, was er will, das macht Leben wirklich aus und das stellt zufrieden und das bewahrt. Und auf diesem Wege kommen wir auch zum Ziel. Glaub mir, Gott wird auch dir nicht irgendwie mürrisch so ein Strohlager im kühlen Schuppen der Knechte zuweisen, wenn du kommst. Ganz im Gegenteil, die gute Laune des Vaters hätte ja kaum besser sein können. Es platzt gerade so aus ihm heraus. Er war verloren und er ist wiedergefunden worden. Welch eine Freude. Und die Rede, die sich der Sohn den ganzen Heimweg über mühsam zurechtgelegt hatte: Vater, ich habe gegen den Himmel gesündigt und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Er bekennt sich hier zu seinem Sohn. Dieser junge Mann ist mein Sohn. Dieser Spruch, den er sich zurechtgelegt hat, der wird also erstickt mit einem dicken Kuss. Kann gar nicht zu Ende reden, der Sohn. Er wird geradezu überhäuft mit Küssen und mit Klamotten und Duschgel. Der stank ja nach Schweinestall und so. Ein Ring hat er bekommen, Schuhe. So ist Gott. Er schenkt dem verlorenen Sohn alles zurück, was er verspielt hat. Bist du ein flötengegangener Sohn oder eine verlorene Tochter, dann komm heim. Du wirst schmerzlich erwartet. Über niemanden denkt Gott, der oder die kann mir gestohlen bleiben. Ja, dem Hirten sind Schafe aus der Herde genommen worden. So steht es im Johannesevangelium. Ein Dieb kommt nur, um Schafe zu stehlen und zu schlachten und Verderben zu bringen. Johannes 10. Ja, es gibt viele verlorene Söhne und Töchter, aber sie sollen ihm nicht gestohlen bleiben. Ja, der Widersacher und die anderen Typen hier, wie sie da sitzen, tun so, als wenn sie an nichts schuld wären, die haben gestohlen. Und der Teufel hat viele Mitarbeiter unter den Dämonen, aber auch unter Menschen, die sich auf seine Sache einlassen und die verführen. Und gerade noch ein Lied im Radio gehört, aber gehe ich jetzt nicht auch noch drauf ein. Verführung pur an allen Enden. Und weil der Vater den Sohn gab, Jesus, der am Ende da stand und alle Feinde zu Fall gebracht hat, weil Gott Jesus geschickt hat, der für uns gestorben ist am Kreuz, für unsere Sünden sein Leben gegeben hat als Preis. Er hat bezahlt mit seinem Leben, da wo du und ich zahlungsunfähig sind vor Gott. Der ist auferstanden vom Tod nach 3 Tagen und hat diesen gewaltigen Sieg über Sünde, Tod und Teufel errungen. Und diesem Jesus Christus vertraue ich persönlich. Und dazu möchte ich dich und sie herzlich einladen, Jesus zu folgen. Jesus verließ das Vaterhaus nicht aus Rebellion, wie der Junge hier im Gleichnis, sondern um an unserer Stelle die Entfremdung durchzumachen. Und nachdem er dann für unsere Sünden gestorben war am Kreuz, wurde er von den Toten auferweckt, kehrte dann zurück ins Vaterhaus, Himmelfahrt, der zweitletzte Feiertag, der drittletzte, der hinter uns liegt, und ließ die Haustür hinter sich offen stehen. Für dich. Die Tür steht offen. Jesus ist der, der sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater in dieses Vaterhaus, es sei denn durch mich. Und deswegen lade ich dich im Namen von Jesus Christus ein, diesen Weg zu betreten und zu kommen. Und dann sicher zu sein, ich gehöre zu ihm, und sicher zu sein, ich werde einmal bei ihm ankommen, in seiner Herrlichkeit, versöhnt mit Gott, und werde im Gericht freigesprochen sein, weil Jesus das Gericht für mich am Kreuz getragen hat. Wir wollen aufstehen und miteinander beten und Jesus dafür danken. Und ich werde im zweiten Teil dieses Gebetes, wie an den anderen Abenden auch schon, ein Gebet vorsprechen, das du zu deinem Gebet machen kannst. Und du kannst heute Abend diesen Jesus Christus bitten: Vergib mir meine Sünden. Es bricht dir keinen Zacken aus der Krone, wenn du ähnlich wie dieser verlorene Sohn sagst, ich habe gesündigt. Das trifft auf jeden hier zu. Und Gott wirft es dir gar nicht vor, dass du Sünder bist. Er wirft dir allenfalls vor, wenn du es nicht einsiehst. Und wenn du so tust, als ob alles in Ordnung wäre, das ist Heuchelei. Sprich es aus, wenn du dich mit diesem Gebet identifizieren kannst. Es soll hier kein massendynamischer Prozess sein, wo sich da jeder anschließen soll. Aber wenn Gott die vergangenen Tage heute Abend zu dir geredet hat, dann kannst du ihm sein Herz öffnen und sagen, Herr Jesus, ich danke dir für das, was du am Kreuz für mich getan hast und lade dich jetzt ein, in mein Leben zu kommen. Mach du mein Leben neu. Und er wird dieses Gebet erhören und wird einen neuen Menschen aus dir machen, versöhnt mit dem Vater. Herr Jesus, vielen Dank für diese drei Geschichten, die zu Herzen gehen, und danke für das, was dahinter steckt, dass Menschen, die einsehen, dass sie sich verrannt haben und umkehren, bei dir mit offenen Armen empfangen werden. Vielen Dank, dass du den Weg frei gemacht hast. Vielen Dank, dass du gekommen bist, um für unsere Sünden, unser Versagen zu sterben, dieses gewaltige Opfer auf diesem Hügel Golgatha vor Jerusalem zu bringen. Vielen Dank dafür, dass du gelitten hast, damit wir nicht leiden müssen am Ende in unserer eigenen Sünde. Danke, dass du es stellvertretend für uns auf dich genommen hast. Und ich danke dir für jeden, der das die vergangenen Tage schon angenommen hat und einsieht und annehmen möchte, darin leben möchte. Und ich bete, dass sich heute Abend andere anschließen und dass große Freude im Himmel ist über Sünder, die Buße tun, die umkehren. Und danke, dass du jedem entgegenläufst. Wenn du möchtest, kannst du jetzt folgendes Gebet zu deinem machen und mitbeten, Satz für Satz. Danke, Herr Jesus, dass du heute Abend zu mir geredet hast. Ein Stück weit ist das Ganze meine Geschichte. Ich bin bisher vor Gott davongelaufen. Aber ich kehre jetzt zurück. Danke, dass du für meine Sünden gestorben bist. Ich bekenne dir meine Sünden. Bitte vergib mir. Komm du bitte jetzt in mein Leben. Du sollst von heute an der Mittelpunkt in meinem Leben sein. Mein Herr, dem ich folge. Danke, dass du mich bis zum Ziel bringst und dass du mich als Kind Gottes annimmst. Amen. Wir nehmen nochmal Platz. Natürlich werden einige zum ersten Mal hier sein heute Abend, die das alles noch nicht so richtig nachvollziehen können. Ich möchte einen Hinweis geben auf den Büchertisch. Da gibt es ein Buch, ich stelle zwei vom gleichen Autoren vor, Klaus Eickhoff. Ich liebe seine Bücher sehr. Das ist so ein väterlicher Freund, hat er mir mal, ich habe am Anfang sie zu ihm gesagt, hat er gesagt, ich könnte dein Vater sein. Sagst du sie zu deinem Vater? Ich sage, nein, dann sag doch du zu mir. Also so in dem Ton redet er und also sehr liebevoll schreibt er auch, ich muss mit dir reden. Das ist auch wie so ein Vater, komm mal zur Seite, ich muss mit dir reden. Ein Kapitel in diesem Buch ist Sehnsucht, ein bisschen das, was diesen jungen Mann hier angetrieben hat. Und ein Kapitel, das fünfte, ist Entscheidung. Also das passt ziemlich gut zu dem als Ergänzung, was wir heute Abend gehört haben. Ein weiteres kleineres Büchlein von ihm, Freude, warum wir nicht genug davon kriegen. Das ist ein Buch, das wirklich froh macht, wenn man es liest oder nur so durchblättert, auch eher eins für wenig Leser. Das Ganze hat ja gerade mal 61 Seiten. Also wir wollen mit diesen Büchern helfen, auf dem Weg weiterzukommen, nicht Geschäfte machen, da haben wir aber keine großen Geschäfte mit. Wenn du bedenkst, das kostet 3,90 € hier und so. Sondern wollen einfach damit auch, dass das Ganze Fortsetzung findet und ihr zu Hause weitermacht und so lange sucht, bis dass ihr die Wahrheit gefunden habt. Und diejenigen, die jetzt vielleicht ein paar Mal da waren oder heute Abend gemerkt haben, das ist meine Geschichte Und diejenigen, die das Gebet bewusst mitgesprochen haben, die möchte ich jetzt noch herzlich einladen. Hier vorne steht so ein Tisch, der ist zwar jetzt schon besetzt. Wenn wir mal gucken, was wir mit euch gleich machen. Am besten dreht euch gleich um. Da sind die Ersten schon, die heute Abend hier ganze Sache machen. Und es kommen vielleicht noch ein paar dazu. Ich freue übrigens an den letzten Abenden, das ist von manchen so verstanden worden, dass das irgendwie so in der Arzt, wie in der Arztpraxis ist. Ich habe dann so ein Einzelgespräch geführt, andere haben so aus einer Distanz dann, wie bei der Bank, gell, ist so eine Linie, bitte diskret Abstand halten und so. Ich fände es ganz schön, wenn wir so eine Runde machen, lassen doch mal mit 10 Leuten zusammenkommen, jeder sagt mal kurz seinen Namen und ich bin sicher, dass die Frage, die einer stellt, einen anderen auch interessiert und so, wie so eine NDR-Talkshow, gell, wo interessante Gäste dabei sind und so. Und wenn du dieses Gebet mitgesprochen hast, deswegen lade ich in diese Runde ein, dann sollst du das nicht für dich behalten, sondern dann komm, die Bibel sagt, im Herzen wird geglaubt, aber mit dem Mund wird bekannt, sprich es auch mal aus, bekenne dich zu Jesus, zu dieser Entscheidung. Also man kann sich für vieles schämen im Leben. Der Junge im Gleichnis, es gab vieles, wo er sich schämen musste, aber nicht für diesen Rückweg. Und du brauchst dich nicht schämen, dich jetzt hier hinzusetzen, selbst wenn die Leute denken, ja, der hat es wohl nötig oder so. Denk nicht drüber nach, was die anderen über dich, die denken sowieso nur an sich, sondern komm her und mach die Sache fest. Lauf nicht davon. Das ist schon ein entscheidender Abend. Es kann ein entscheidender Abend für dich sein. So schnell kommt irgendwas dazwischen und du kannst morgen nicht da sein. Manche schieben das auf bis zum letzten Tag so einer Evangelisation. Das kann ich dann am Sonntag vielleicht noch machen oder so. Ob dir das dann noch so wichtig ist, wenn die Bibel sagt heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verschließt, dann verhärtet euer Herz nicht. Dann gib Jesus die Möglichkeit, heute bei dir einzudringen. Also wenn Fragen da sind oder wenn du das Gebet mitgesprochen hast, ich möchte in dieser Runde nochmal kurz erklären, worum es geht. Anhand von 5 Punkten nochmal erklären, wie man Christ wird, was es heißt, als Christ zu leben, errettet zu sein. Ganz herzliche Einladung dazu. Gott segne dich bei deiner Entscheidung. Wir hören jetzt noch ein Lied, dass das Ganze noch ein bisschen vertiefen soll, wo wir nochmal über alles nachdenken können. Während dieses Liedes kannst du für dich persönlich die Entscheidung treffen, ich gehe da gleich vorne hin. Wenn dir das irgendwie jetzt so bewusst geworden ist, dass Gott dich ruft, dann widersetz dich dem nicht. Dann komm und lass uns reden, miteinander beten und geh mit der Gewissheit nach Hause. Ich bin errettet. Amen.